I have always felt a certain discrepancy between my writings and my podcast talks. To be precise, I have felt that my podcasts were quite jauntier and in a way like my ex-girlfriend used to say about my way of speaking Spanish, that it was jauntier and more sprightly and full of joy and candid feelings that I laid into my voice and into my rhetorics than my German talk. And this discrepancy between the two languages reflects itself, I think, in the discrepancy between the two medias. Excuse me that I'm using a lot of time the same words. Is that I'm generally in an awkward mood and I've already smoked, so I'm just not on my best game tonight, because as my grand communist sober teacher Marlon Cohen said, it's not good to do drugs, kids, don't do this, and it's just a damage. I mean, you just can't move and think or write or do anything that fast once you've done it, and therefore I warn you all. And there's he's totally right about that. I guess the neighbor boys here, they having a field day, having a party over there. So let me close the door. To be precise and clear things up, I want to lay it all out, my soul. I am a drug consumer, right? I mean, of course, we all are. Caffeine is already a drug, or chocolate. But chocolate beans here, I think they're the best. But there are other drugs, and, well, what is commonly understood as a drug in societal jargon, lingo, as I like to say, as a rapper, G-Eazy uses that term, is other kinds of substances, like, for example, weed, and just this one substance, I think, is a great example. It's a par excellence example, because in a way, yeah, it is a drug that can have a heavy influx on the life and stuff, and you feel like you want to cling on to it and value it more than anything else, even than love in your life. Love relationships, you esteem them low, but high is this feeling, this desire to get high. This is the highest, to be precisest. This is the fly-ass thing, feeling. And yeah, fly-ass lingo, these are the terms, bingo. I picked them up from G-Eazy, and I just like those rappers. I mean, no fans, also black rappers, I understand. It's mainly black domain over there in the U.S. And what I'm saying here, I admire 50 Cent, and he's rapper from the old days when I was a kid. And Snoop Dogg and all of it, dudes. But still, I think my greatest two par examples in the English language as rappers for me are Eminem and G-Eazy, and they're both white guys, just like me, Sheezy. And what can I say? Dear white knights, no, it's nothing about race and skin color. It's just, of course, a lot of racism is encoded into society and kind of, well, it's not to be avoided. And this is the reason why so many blacks are poor in the U.S. and why we see this class fraction and this oppression, violence done to them. And this race violence continues today in different ways than back then. But then, well, it's beautiful, of course, that they can at least fight back on some levels, like being top shelf in the rap business. But still, yeah, I think we've come a little way today from 200 years back, when Walt Whitman used to write against slavery and for abolition of it. But we haven't come the full path towards emancipation. And that's what I'm saying. The same goes for the relationship between men and women. And G. Easy says about it, a man's body is freer than a woman's. Wow, this is shit, or something like it. He said this, he liked to spit that in a rap discourse, well, about talking about politics and against Trump and abortion, pro-abortion rights. So he was taking a stance, and that is, well, putting down his hands. That's courageous. It takes some to do this. And I'm saying this, of course, as a communist. Yeah, I want to be political too, but let me spit it right here on SLU. The order that I imagined until now is sort of coming crumbling down. I mean, what the fuck? I always wrote texts up. I was filling the lines with prose and ignored the rhymes. I just wrote and, yeah, showed, went down this road, always focused on some light, the way out, the goal I had seen, or somehow the illusion that seemed to be needed to be created. But no, now I invaded this other lyrical, poetical country, and I like this much more. No, these other lines, they are my shore against which my waves of the sea, they can, yeah, clash. And this is my lore that I lay into my verses, and I do them rash at times or slow, but still, in any case, you gotta think it through. And though some of it might not be so easy to grasp and understand, I tell you all, it's just me in my hand. Yeah, this is me, my recipe, like from this Pink song. I have nothing more to give you. I'm not a god. I mean, like Eminem said about himself in the song Rap God. No, I'm not that boastful. I mean, I'm not even a king like Lana Del Rey. She seems to claim with her name that she's the wife of a king, or somehow a friend of a king, or whatever. Allegedly, Amazon had a great word about this. Someone who likes to linger around the king to get some of his power. What does this mean? Ah, yeah, this was a great sycophant. No, but don't want to insult Lana Del Rey and to say this to her, but just, I think, yeah, there's something to it. In her name, this lays Lana Del Rey, so she's somehow, this is somehow her heritage or her name, her family tree, Del Rey. Yes, but the sycophant is a nice word by Emerson. He uses that. And now let me say, yeah, I said this, I want to be in line with Eminem and, well, Emerson too, but dude, you gotta say, gotta line yourself up in the time you're living in today. I think it's rather this, I want to be giving these rhymes and the poems and the, like the rappers do, and they are for me what shines, and it's always new, not like on the book market and the star stuff. No, this is, well, it's rough, and I like Lana's book, but I'd like to take another look in other poetical books from nowadays, because I have to say I'm focused on my inner realms. And well, if you all feel like this is too subjective for you, private, then I tell you, well, I'd like it to be different, and I could look at this world, this if thing outside, but I'd rather reclimb inside, yeah, because it's more comfortable and there's more peace there, and not as much war as in this violent class society outside. So that's all of it. I can be a real whore in my stuff. I can say and do all kinds of stuff. I can snort up whatever drug I like falls into my hands. Or I can just say it and claim it and say, like, yeah, William Burroughs, the writer, about being a junkie, or, yeah, like Bukowski, of course, with his alcoholism. And, but who knows, is what I say. Maybe they were just inventing. But I don't think so, right? Like Thomas Quincy, around 1800, he also took opium and wrote about it. So I think, yeah, they were true reflections of their experiences. But maybe, who knows, other writers, they just faked it. And I don't want to say anything of it. What I write is not so much about drugs, it's about girls. But, you know, in a world full of drugs, yeah, a girl is the next thing that's up. It's even higher than a drug. And this is all, I'm stuck with this thought. Please, maybe I want to squeeze it a little more and let me switch languages. I'm like a DJ, a rapper, or on my table here, switching gears. And now, schalt mir einen Gang hoch, nämlich auf Deutsch, da kenne ich mich am besten aus, wie gesagt. Und ich kreuche zu Knie, nicht in den Krieg, aber auf Knien, damit ich dahin nicht fliege, vor den Admiral. Und dann wäre es eine Qual, er ruft mich ein zur Marine und schwupps, flups, durch den, ja, Gibraltar-Kanal, oder dann geht's hinaus in die Welt und kämpfen, ja, das Seegefecht. Aber mir wird's schon schlecht, genau. Ich will nicht eingezogen werden, ich will den Imperialismus kämpfen, deshalb will ich unbekannt bleiben. Und da setze mich jetzt aufs Spiel, dass ich diese Folge rausbrachte mit Lila, ne, weil dann dachte ich, oh je, was geschieht da, Lila? Wird sie noch kommen und mich lieben? Das wäre schon schlimm dann, ne, damit. Kann ich ja gar nicht umgehen, weiß nicht, was soll ich damit anfangen. Wie gesagt, letztes Mal, ja, verschieben wir es auf nächstes Jahr. Also es hat noch Zeit, ich habe auch Angst, diese Wischtuchangst, die Wellbeck beschreibt und so. Deshalb, komm, lassen wir das, heben wir uns das auf. Aber hey, das erschreckt mich und so, aber letztlich könnte ich es doch noch ertragen. Viel schlimmer, dachte ich, wäre es, ja, Lila, ich hab dich lieb und so. Aber das ist etwas, nein. Nicht wieder den gleichen Reim. nee, aber Fake und Illusion, wer weiß das schon? Vor allem Lila kann ja gar nicht so gut Deutsch, oder zumindest vor einem Jahr konnte sie es noch nicht. Also wie viel versteht sie jetzt wohl von Deutsch? Das weiß ich gar nicht, deshalb rede ich hier auch anders an. Weiß ja gar nicht, Lila sollte mich nicht so an sie halten und orientieren, ne? Auch nicht auf Englisch. Das war es einfach, da bin ich ja weg jetzt. Und deshalb, ja, so ungefähr in einer Woche will ich ihn löschen und bis dahin vielleicht noch ein paar Podcast-Folgen machen. Hey, ich weiß nicht, ob diese jetzt privat ist oder dann rausliegt. Wir werden es nachher sehen, nachher beurteilen. Wer hier was kriegt und so. ob ihr das einfach gratis geschenkt kriegt, liebe Hörer. Aber ich verbrate es. Viel schlimmer, sagte ich, ja, entdeckt zu werden, berühmt oder von Geheimdiensten aufgespürt und so. Oh Gott. Denke ich mir, der Verfassungsschutz. Nein, jetzt bitte. Ich bin auch ein bisschen paranoid und sage, nein. Ich habe so viele Fragen, ich kann es nicht in mir halten. Und deshalb muss ich jetzt alles drunten halten. Aber ich will nur eins sagen. Egal, ob öffentlich oder nicht, ob ich es publiziere oder nicht, ob ich dann einen neuen Podcast habe oder nicht, aber ich mache ja trotzdem weiter mit meinen Aufnahmen. Und ich will es einfach hoch einschätzen, möchte ich meinen, dass das besser ist und wichtiger ist als das Schreiben. Und so viel will ich nur sagen, weil da ist man fröhlicher im Sprechen. Und das brauche ich halt auch, ja. Wer würde dem widersprechen? Sí, chicos, vamos a terminarlo en castellano porque me di cuenta que la opción más lógica para elegir ahora que quiero huir de otras lenguas, del alemán e inglés también, sería el castellano. Esa será mi lengua, es lógico, pero también tengo cierta torpeza en ella y cierta dilación y un impedimento que me impide que salir adelante en esa lengua. Pienso que también hay chicas que sacaron el guante, o yo lo saqué, no importa, pero me enamoré y ellos no me replicaron el amor, o sea, no me contestaron en eso, y eso me hirió. Oh, sí, chicos, soy como, pero ven, es eso, soy como un actor, y es mejor el castellano para actuar que el inglés y el alemán. Pensé mucho en el inglés ahora las semanas pasadas. Escribí para Lana del Rey una obra diciendo que lo lindo que era y su música, que me enamoré. Pero por eso estudié mucho del inglés y muchas palabras. Pero no es eso, me di cuenta ahora. No, el castellano. Ahora que hablo, todo fue en vano, ¿no? En vano. Aprender inglés y alemán, sí, ese aprendizaje me sirve en algún saguán, pero ahora ya me enamoré del castellano y no de esas chicas, porque esas vivas digo que minas, o sea, yo los adoro y todo, pero, o sea, no es que yo añoro que ustedes se atrevan a aproximarse y entonces podemos hablar. Pero hasta ese momento yo me quedo calmo y disculpen que así soy. No es ningún experimento, es quién soy y quién seré. Soy así de carácter y solo acá estoy en el acto de actuar, es mi actuación y no es normal, no es mi sazón de mi vida cotidiana, cómoda. Pero, por ejemplo, les podré leer una obra que escribí en castellano, pero vamos a ver, lo que es mejor siempre que leer es hablar libremente, divagar, discursar, ramificar, discurrir, dilatar el momento de finalizar y hasta hartar a los oyentes. Pero estoy un poco cansándome y pues tiempo por estar concluyendo. Es que, chicas, lo que importa es el arte. Yo podría ser su novio y sí, lo añoro y todo, pero no podría darles tanto como yo me soñé y imaginé y esperé que podría darle. Pero sé que hay una vía posible, un camino viable de dárselo, algo tan grande y ya tal vez más grande de lo que me imaginé y con lo que soñé, de darles como símbolo de mi amor hacia ustedes. Es eso, el arte que creo, y eso es lo más grande y no hay nada más, y no sé por qué es tan grande y tan bueno. Los poemas, las rimas tienen algo adentro, es algo mágico. Y no sé, pero para mí es refulgente. Y lo adoro eso como a ustedes tanto. Pero veo que, o sea, en una relación sí podemos tener sexo y tener desayunos románticos, que lo que adoré con mi exnovia. Adorar es una palabra, es del inglés, ¿no? I adore. Pero disfrutamos eso, las bananas y naranjas y todo en el desayuno. Y ella hizo zumos. Pero eso no es tan grande. O sea, sí se siente muy grande el sexo y todo. Sí se sintió maravilloso para mí. O sea, no tengo mucho experiencia podría hacerme hasta mejor en el futuro, pero igual sé o creo que no puede ser a esa altura como lo que me pasa, lo que experimento con mi arte. Y disculpen que, porque yo quisiera que sería al revés, pero no lo es. Y es así, y por eso sí hay que decirlo en claro y decir, bueno, ustedes, las minas, siempre eran algo raro para la sociedad y ahora les dicen ataos, o sea, ustedes se atan a ustedes mismas y por lo que dicen, lo que piensan los hombres, lo que se dice de una mina y lo que se supone o no supone, o que se alude o no habla, o si se sospecha. Y no sé qué es eso, pero es mi flecha, estoy tirando palabras en ese lecho, en el agua, el lecho maternal, que para mí es ahora sí el español, lo quiero aclarar, pero hay que añorar o sea, tenía una obra muy buena, pero tal vez empezaría otra, pero no importa ahora. En castellano sí es importante, pero las minas, dije, o sea, ustedes importan, y y es eso que, y por eso tal vez sí el castellano, porque tiene tanto sentido. Las sociedades son distintas, son más pobres los que hablan castellano y más opresivos son los ingleses, los Estados Unidos y los alemanes, pero los oprimidos son ustedes los que hablan castellano. Bueno, los españoles no tanto, más oprimidores son, pero la mayoría de la gran masa de los pueblos con esa ración a la sazón del castellano, de esa, que es esa lengua tan rica. Son pobres y son esas allá abajo en Sudamérica y el Caribe y Centroamérica y México y Belice y Guatemala y bueno. Sí, creo que es eso. Ahora ya encontré mi tierra natal y estoy viendo en mi pantalla acá una montaña muy espléndida del norte de América. Bueno, mi computadora es de Apple, por eso creo que pusieron algo cercano a donde ellos residen, en California. Y es lindo eso, sí, pero no es el bicornio, eso que me enamoré, el sur, Latinoamérica, Brasil también, pero lamentablemente mi portugués no está al 100, mejor es el castellano y bien, hablamos eso ahora, no fue en vano, no, hay que seguir, y ustedes las minas, o sea, las mujeres, por ser claro, las minas no se utiliza tal vez en todos los países, pero en Argentina sí, no es nada que discrimina, es normal una piba o un pibe o una mina, o tal vez ustedes sí se sientan discriminadas y es bueno expresar eso si lo sienten, pero por una palabra o por algo, una mirada, o sí, pero a lo que apunta mi discurso es que ustedes son un poco más bajitas las mujeres, no tienen tantos músculos tan grandes, el bíceps, como nosotros, y no pueden cargar tanto peso, sus huesos están distintos por todo el tema del nacimiento, que tiene que tener espacio el niño, la niña cuando sale por la cadera, y por eso, pero esto debilita luego las rodillas. Me contó mi hermano, pero tal vez es un hecho de anatomía, que se producen más lesiones de rodilla, 4 veces más en el fútbol de mujeres, porque simplemente su estatura no es tan adecuada para eso, o quién sabe qué es adecuado. La lesión es parte del juego, de la vida, pero yo digo que sí es adecuado que juegan, obvio. Pero lamentablemente sí es un dolor cuando una lesión en la rodilla. Yo nunca la tuve, pero me imagino. Y eso es todo el lamento, es la desventaja que tienen las mujeres con eso de nacer, que se aplica a un montón de otros temas de la vida, claro, la biografía laboral, que no te perdés unos meses, o no solo un mes, unos años, por ser madre, y eso es un engaño, claro, que es distinto en un hombre, y no existe esa vida liberal, que esa mentira que nos vende el capitalismo, el imperial, el reino imperial, que si sos vos ese ser digno, el individuo, y vos no, pero no estamos completos, ni hombre ni mujer, necesitamos 2 sujetos para completarnos, para ser lo que podemos. Y sí, yo amé una chica, y por eso creo que mostremos, quiero amar, quiero soñar, quiero hablar castellano, mostrar eso, sí, no fue en vano, está en mi mano, o en la tuya, más en la tuya, que es femenina, claro. Y ese es el punto, que ahora los hombres queremos apoyarlos a ustedes y darles, pero no darles una mano en el sentido de que nosotros vamos a ser los que hacen todo y luego le decimos, sí, eso lo hicimos por ustedes, no, que sino que esperamos que ustedes hagan algo grande para nosotros, y esperamos para eso un montón de tiempo, pero sabemos que ustedes tal vez son lentos, pero sí lo harán. Y me refiero con el fútbol y el hockey y todos esos deportes, me refiero a que, o sea, viste que nunca me diste, no hay ningún resentimiento, solo que es eso, viste que el fútbol no se ve tan lindo cuando lo juegan las mujeres. Por eso yo tuve esa idea, sí, habría que compartir los equipos, mezclarlos con los 2 géneros, 5 y 5, y el arquero, la arquera, bueno, no importa tanto. Y así también en el handball, ¿cómo se llama así? Creo así. En el manopal, pelota a mano. Y bueno, en todos los deportes mezclar. Pero lo que digo es que hoy día no se piensa en eso, sino son todos fragmentarizados, aislados los equipos, y simplemente no es tan rico ver un partido de las mujeres, pero sí lo deberíamos ver, digo yo, para simplemente ver lo que hacen las mujeres, lo que son capaces, y no dudo que a veces sí se ve algo muy lindo, una jugada, que yo no veo mucho fútbol, hace 10 años sí, yo era un hincha de Leverkusen, que es campeón ahora, pero ahora ya no me interesa, pero lo que digo, que sí es bueno que lo muestran, muestran en las pantallas, en la televisión, y deberíamos aprender a distinguir eso de una competencia. Sí, tiene que ser como equiparada y todos tienen que luchar y poner su mejor arma y jugada y todo lo que les mostró el entrenador en eso, y ser ser determinados en ganar y todo. Pero entre los géneros y en general en la sociedad, entre la gente, en la vida cotidiana, no debemos tanto competir, sino que es un mercado tóxico el que existe hoy día y que nos hace, nos convierte en competidores. Y eso no es tan lindo como un juego, como algo que sí verdaderamente es algo muy afable y ameno y humano, o no sé. Pero entre las mujeres y los hombres, sí, o sea, queremos ver eso de ustedes sin pensar en que un hombre podría hacer tal cosa mejor que ustedes. No importa lo que podría o no podría, porque no existe un mundo donde solo existen hombres, sino que solo existe ese mundo donde más o menos la mitad es hombre y la otra mujer. Estamos partidos, fraccionados en esos grupos, y por eso es lindo ver una mujer hacer algo, y lo deberíamos ver. Y por eso es tan sexista el régimen de hoy, que no vemos a las mujeres. No salen tanto en el arte y en todo el deporte y todo, como los hombres. Y bueno, es eso, chicas. O sea, por ejemplo, en el ajedrez, ustedes no sí compiten con los hombres allí, pero son mucho más débiles, flojitos. No hay ninguna mujer en el tope de los mejores jugadores del mundo. Pero yo creo que con el tiempo eso se arregla. O sea, en una sociedad futura, las mujeres van a crecer en formaciones distintas, y eso les va a formar más como y más exitosas y más parecido en eso al hombre, de atreverse y de salir ganando y con ganas de, no sé, mostrar algo o atropellar a su rival así en una competencia deportiva. Pero hoy día sí es lindo ver también a las mujeres jugar al ajedrez, y yo los veo esos partidos en YouTube, y es un deseo, es un gran gusto ver a dos mujeres frente a al tablero, a la tabla, o a dos hombres, o a un hombre o a una mujer. No importa tanto, solo todo tiene que ver con el capitalismo, que hoy día define la manera de existir, de vivir la vida cotidiana. Y allí sí, claro, la reproducción y todo está muy íntimamente vinculado al sexo y a eso, a los órganos reproductivos y lo que poseemos o no tenemos en nuestro regazo. Linda palabra, ¿no? Como un lazo. Lana Del Rey va a sacar un álbum que se llama Lazo el mes que viene. Pero con eso creo que déjeme hacer una pausita y a ver qué puedo, si puedo encontrar un texto para mi mesita, para ponerlo acá. Y a ver, tal vez sí, eso puede ser parte de mi podcast, Mesita Cubrite. Ah, claro, ese yo lo tuve. Claro, hace años, pero nunca lo tomé tan en serio como debí, porque en serio ahora aprendí. Es mejor el castellano, tengo que huir salir de esa calle sin salida, que es el alemán y el inglés también, es para un ganyan como yo. Es mejor que hablo en una lengua llena de alboroto. Y sí, creo que es el sótano. A ver, una pausita. Sí, mis hermanos, hermanas y mis gemelos humanos. Ahora encontré un texto muy lindo que habla de la culpa de ser alemán y ser nacido en un país, haber nacido en un país imperialista, haber obtenido esa nacionalidad racista, bueno, ya la simple existencia de esas naciones y todo su poder militar, económico y todo, a ver, es algo racista y por eso está infundado en eso de ser alemán, ser parte de ese régimen, de ese country, country music, no, ese es el land, country, no al inglés ahora, a ver, es ese país. A ver, chicos, ya se me acaban las fuerzas, por eso leamos un texto acá y después ya nada más. País al cielo. Régimen de fascismo, identidad, se llama ese poema. ¿Quién soy? Bueno, soy Simón, el hijo de su papá, el que toca el tiburón, el que se jacta de ser alemán. Nosotros, nuestros antepasados, los grandes ancianos, los bisabuelos, conquistamos casi todo el mundo. Con la fuerza de nuestra armada, la tecnología, las ciencias modernas nos fue dada la oportunidad de levantar la espada e hincarla en los avasallados, los que se oponían a ser maltratados y esclavizados, los matamos, simple y heroicamente. Aunque hay quienes dicen que no es nada heroico ni admirable matar a quien no tiene arma ni sable y se defiende con las manos acorralado en un estable, mientras nosotros tengamos cañones, tanques y cables que nos indican a dónde ir, dónde se esconden los enemigos. Tenemos aparatos electrónicos, armas telefónicas, redes de comunicación e infiltración. Y bueno, los africanos que explotamos ya desde 5 siglos o más. Ellos son inferiores, vagos y sin ganas a trabajar, a levantar siquiera una piedrita. Ellos se quedan roncando en su camita. Y bueno, nosotros siempre armando nuevas invenciones, disquisiciones, interpunciones. Lo sabemos todo, intervenimos en cualquier modo, diplomáticamente, económicamente o en fin con un frente que abrimos en un país donde invadimos. Sí, esa es la alemandad. Nos tomamos a la voluntad lo que se nos aparente, se ofrezca entre toda esa gente del mundo. Buscamos mujeres honestas para llevarlas, mostrarles y regalarles todo lo que saqueamos del mundo en carnes. Pedacitos arrancamos con los dientes ensañados. Ahora miren las damas, todo lo que ven es de alta gama, porque lanzamos muchas llamas y artillería contra quien no obedecía. A nuestro mando, él va a sufrir. Sí, Luna, Perdón, pero es así. Todo lo que tengo para dar, mostrar y regalarte a ti es todo un esplendor, obtenido por saqueos, violaciones y rastreos. Toda la fuerza feroz de nuestras máquinas, cerebros y masas anónimas la utilizamos, ayudamos. Con todo lo que tenemos, corneamos, puntuamos al mundo. Es así, la tierra le va a ser otorgado a quien merece ser rey e imperar el que combate y arma un bardo. Bueno, hay que aclarar algunas cositas, pero... Primero, que Luna es un nombre propio, parece, sí. Ese poema es parte de una obra mayor, parece tipo novela. Y no sé, que pensé en llamar a alguien en ella Luna, Lunita o algo así, la hijita de su papá, como yo, Simón. Y yo, ahora, pero lo que importa, ahora parece que Simón le explica a ella su descendencia alemana y parece que afirma el fascismo, pero hay que, bueno, sacarlo muy claro, chicos, que no es así. Yo como autor no lo quiero afirmar y decir que es algo heroico. Acá lo dice claramente que no es heroico cuando armas un bardo, una guerra contra alguien que ni tiene arma, o sea, simplemente los atropellas como a los indígenas de Latino o Norteamérica, también los Estados Unidos. Pero eso no es nada grande y ahora que no es ni siquiera una guerra justa, como se podría decir hoy día, lo de Rusia y Ucrania, por lo menos está en eso. Los dos tienen las mismas armas casi. Ucrania, claro, es más pequeño, pero tiene toda la OTAN en su detrás de sí. Por eso es más o menos equiparado, o sea, tampoco es heroico, tal vez, o eso es otra cuestión. Yo como comunista tengo cierta opinión que no voy a aclarar acá porque no viene al caso, pero eso es distinto que una guerra como, por ejemplo, los alemanes, claro, los nazis avasallando los países del este, quisiendo tomarse todo para convertirlo en un reino colonial. Pero eso es de lo que quiero hablar, porque eso se olvide rápidamente. Hoy día se habla mucho de Hitler, hoy día también acá de los nazis y también en Argentina, pero se olvide que sí fue una barbaridad, fue atroz, pero o sea, no es tanto la cuestión si se repite, sino si ya se está repitiendo, o sea, no con la misma típica crueldad fascista, pero que el régimen imperialista también es muy, muy violento y hasta se lleva a genocidios, como hoy día vemos en Israel, o también la guerra con Ucrania o entre Ucrania y Rusia. Pero no sé, no quiero meterme tanto en Israel. Ya publiqué un cuento muy bueno, muy usado sobre eso. Si se fijan en mis anteriores episodios. Pero no, lo que digo es que mis camaradas comunistas hablan de eso, de que es un genocidio ahora la guerra contra los palestinos, y yo no sé tanto de eso, pero para mí, ver a mi vista, sí, eso, o sea, eso tampoco es tan heroico y todo es un lío, pero tampoco hay que culpar solo los israelíes, sino hay que decir también, no solo como alemán, sino como ciudadano del mundo, que Israel tiene no solo el derecho de existir, sino que en el hecho, esa geografía y todo es muy pequeña, y es obvio que hay muchas fricciones con los países delineantes, adyacentes. Bueno, y que eso hay que evaluar y sí, francamente decir cuando cometen un mal, y es muy violenta la política israelí, pero hay que tomarlo en el contexto más grande y no hacer como que ellos serían los más imperialistas del mundo. No lo son. Lo somos los alemanes y, claro, otras naciones que no quiero nombrar, pero que no quiero sonar como, no, es mejor culpar a los alemanes. Es eso a lo que me refiero con el fascismo y el capitalismo, son muy vinculados. Y quiero apuntar un poco a eso con ese poema de que habla de un régimen de fantasía que existe en esa novela o en el que se encuentra también el poema. Y ese régimen violento es algo bueno, que disculpen, sí, que es como capitalista, sí, pero es como más abiertamente colonizador, que simplemente dice que los argentinos son los que obedecen y los alemanes los que mandan, son como esclavos. Y así es una manera más aclarada de ver las cosas, de cómo hoy día está como escondido ese hecho, y solo en el lecho de la economía se esconde toda la verdad de que sí, Argentina está jodido, está pobre y está siempre esclavizado. Y bueno, y así es mi idea para la novela, pero no quiero revelar demasiado más. Creo que para mí hablar castellano también puede ser algo muy valioso por aprender a aclarar mis pensamientos, porque en alemán todo me sale fácil y rápido, pero escribo mucho y no tiene un hilo lo que escribo. Y por eso podría ser, no lo sé, pero que el castellano sea mejor, que no lo domino tanto, tengo que ser más lento, pensar, trabajar, mejorar mi vocabulario y todo. Y tal vez sea así, yo no sé, pero sí, déjenme ahora cambiar al alemán por el último párrafo de mi discurso. Y sí, les digo que ese texto que leí muestra a lo que apunto ahora, que quiero dominar no solo el castellano, sino la técnica de hablar frente al micrófono del podcast, de fusionar eso también con el arte de rimar y todo. Pero eso es algo déjeme hacer una pequeña pausa, pero lo que quiero expresar que es mejor, es más importante hablar, y lo que escribo solo es una preparación para eso, y también hay que en serio tomar eso, bueno, la preparación y todo. Pero al final de cuentas, yo pienso que es más alegre cuando hablas que cuando escribís, y siempre hay un abismo entre mis escrituras y habladuras y discurrencias retóricas, digo, o sea, que simplemente en el escribir siempre, o a veces soy muy feo, pero hay que ser brutal para describir el régimen imperialista que es tan brutal hoy día. Y sí, pero cuando hablo soy más ligero y quiero no crear tanta tensión, sino más una resonancia, reverberación, no sé qué es esa palabra exactamente. Y creo que eso tengo de frente, pero ahora hagamos una pausita. So, liebe Leute, jetzt nochmal auf Deutsch. Und heute, ich will vor allem kein Englisch sprechen, weil, verdammt, ich will es aussprechen. Dieser Nabokov, dieser Speichellecker da. Ja, Speichellecker, das ist Psychofant. Scheiß Speichellecker. Nee, ich weiß gar nicht so viel über ihn, aber weil ich auch keinen Bock habe. Ne? Aber einfach, dass er über sein Leben, das ist schon interessant, er war Teil der High Society in Russland, eine sehr kleine, schmale Schicht vor der Revolution. Und dann natürlich 1917 hörte die auf zu existieren, stand da auf Wikipedia. Ja, weil die Bolschewiken da immer rankamen und diese Leute aus der Bourgeoisie und dem kleinen Bürgertum dann flohen. Und dann Nabokov hatte dann aber auch so eine behütete Kindheit, so wie ich es gelesen habe, und aber auch schon in Russland früher wurde er viel mit Kunst erzogen. Und das hat auch ein Kollege, ein Kamerad, Genosse berichtet von seiner Reise nach Petersburg. Ja, die 13-jährige spielt da Trompete oder Flöte und der andere Sohn auch. Und da wird Kunst wohl sehr hoch geschätzt in Russland. Aber gut, damals, also diese Bourgeoisie, die musste man natürlich zerschlagen und vertreiben, völlig richtig gemacht von den Bolschewiken. Und wahrscheinlich ja, hat das aber Nabokov nachgehangen. Und aus diesem persönlichen Restaurant, das konnte er in seinem politischen Denken wahrscheinlich auch nicht überwinden. Und schrieb dann in seinen Kunstschriften, las ich da vorne, und das wollte ich erwähnen. Ich las da in seinen Kunstschriften und schrieb er über Bourgeois und Proletarier und ja, die Sowjets, wie die das sehen, dass Bourgeois und Proletarier die Welt ganz anders sehen aus ihrer Klassensicht. Aber nein, dem widerspricht er und sagt, die Liebe ist doch für alles die gleiche. Und in dem Moment, oder irgendwie sowas, was ich las, aber in dem Moment, pst, da hatte ich keinen Bock mehr. Ich hatte eigentlich Bock, dieses Buch zu lesen. Dachte, ah ja, schöne Wörter drin, Englisch lernen. So Nabokov, ja, von Großen lernen. Aber dann, in dem Moment, ich sag's offen, ich hatte Bock, das Buch zu zerreißen. Das hätte ich auch machen sollen in dem Moment. Oder habe ich das gemacht? Nee, ich glaube nämlich nicht. Ich habe es nur in die Ecke gepfeffert in dem Moment. Aber dann, ein paar Stunden später, ich mache den Ausflug in die Stadt und dann ein bisschen Waldradeln, ja, runterkühlen und so. Und diese Podcast-Folge auch lila publizieren. Das hat mich auch ein bisschen aufgeschüttelt dann. Ne? Aber dann kam ich zurück und dieses Gefühl, aber Nabokov war immer noch da. Wobei, das war das Gefühl, ja, ich habe Bock, ich will zurück zu diesem Buch und nochmal reinlesen. Aber dann, ich blätterte noch ein paar Interviews an und so, aber irgendwann, ich weiß nicht mal, wo genau, bei irgendeinem Interview über Lolita, das interessierte mich, was er dazu sagt, also habe ich auch nicht gelesen und so, aber aber das habe ich auch noch da und pfefferte es in die Mülltonne, nämlich schon davor, ohne es gelesen zu haben, als Reaktion hat, genau das war davor. Aber dann am Abend, als ich zurückkam, da warf ich noch mein Buch in Blick in das andere Buch, Essay-Sammlung von Nabokov, nämlich Think, Write, Speak. Und ich hatte Bock nochmal mich drauf einlassen, wobei das schon heute Morgen so einen Frust hinterlassen hatte. Aber, irgendwo war dann der Geduldsfaden gerissen und das war so geil. Ich habe die Seiten zerrissen. Ich habe erst nur 3 oder 4 rausgerissen und dann einfach in der Mitte es halbiert und ja, es raus. Einfach auch wegen diesem beschissenen Kommunisten. Ja, Antikommunismus und so. Ich habe nicht viel davon gelesen, aber ich hasse das einfach, wenn so jemand, und da kann man sagen, ja, die Revolution, aber was auch immer, die hat auf uns alle einen Einfluss und das kann man nicht so das alles entschuldigen mit subjektivistischen und so ausrichten. Nein, die Biografie und so, das ist kein, was er redet und so ein Stuss, ein Schwein. Und Lolita, das beweist ja wohl. Ich schaue da nicht mal rein, dieses Buch, ne, aber es ist genug davon. Ja, also, ja. Wobei, das ist immer noch heil, das Lolita-Buch. Das liegt jetzt nur draußen in der Mülltonne. Ich glaube, ich hole es aber später noch rein oder morgen. Aber gut, das nur hier kurz aus meinem Leben. Und jetzt, wo ich das erzähle, sage ich, ja, das will ich auch geben. Das ist so der Stil einfach. Ich bin es, ein Poet. Und wenn mir was nicht gefällt und ich will, dieser Typ, ich respektiere Poet, man muss auch zurückgeben und denen, die einem was mitgeben, von denen man lernt. Ne? Aber dann muss man auch sagen, wenn einem einer im Weg steht, wie auch Michel Houellebecq, wie ich sagte, über ihn, nee, oder wie ich fühlte, oder ja, ich erwähnte ihn schon, und seine Idiotien. Also da muss man auch den zur Seite drücken und sogar seine Bücher zerreißen und sagen, Junge, was bist du da am Reden, am Schreiben? Du bist nicht mal am Denken. Was soll das? Geh nochmal zurück zu dir und deinen Händen. Ja? Beschäftige dich damit. Aber belästige mich nicht mit deinen dummen Aufschlägen. Ständen hier auf Papier. Genau, und das habe ich nur zu sagen zu Nabokov. Aber gut, jetzt, wo ich das erwähnt habe, alles muss ich auch noch das andere erwähnen. Aber muss ich das? Nee, natürlich nicht. Aber ich will's. Oder will ich's? Aber gut, nee, doch, dann, also ich schrieb ein Werk für Lana Del Rey und dann verliebte ich mich und, oder wie ist die Grenze zwischen Fiktion und Realität? Das weiß ich nicht. Und das ist auch, worum es geht. Ach, das war doch interessant. Scheiße, mit diesen Interviews. Da sagte Nabokov nämlich, ja, oh, Lolita und so, also da geht es ja um eine Beziehung zum 13-jährigen Mädchen und so von einem Arschloch, wie er sagt, einem älteren Herrn, der den Nabokov selbst als Arschloch bezeichnet. Aber gut, in diesem Buch, also Roman, ob die Leser sich fragen, dass der Autor dann auch dann sowas Kriminelles macht oder unanständig oder ja sogar gegen das Gesetz verstoßen mag. Und genau, einfach unmoralisch und so, das fragt man sich natürlich. Und irgendwie ging es darum, aber genau, vielleicht hat mir da, platzt mir da der Kragen und ich drehte die Seiten und triss sie. Ich weiß nicht, weil, hä? Also, Alter. Genau. Aber bleiben wir bei mir und Lana Del Rey. Also ich schrieb so, weil ich dachte so, ach, welche Frau. Ich hab die Kontrolle verloren, das Verhältnis zwischen Kunst und Lieben und Leben. Es ist nicht mehr so genau zu beziffern und so zu verstehen. Aber dann halt Lana Del Rey, sie ist sowieso schon eine Künstlerfigur. Hey, das wäre das Logische, sie zu nehmen und als Muse und so dich besingen. Und das habe ich ihr zu geben. Und dann schrieb ich halt so ein langes Gedicht auf Englisch. Und ja, das weiß ich jetzt nicht, was ist davon wirklich. Ist ja auch egal, meine wirkliche Emotion oder nicht. Das will ich auch gar nicht wissen und so. Und deshalb meine ich ja, ich halte es unterm Kissen. Ich dachte daran, es Lana zu schicken, aber nein, dachte ich dann. Noch nicht, das ist noch nicht dran. Und deshalb vom Englisch schnell mich wieder entfernen, will ich jetzt auch lieber eine andere Sprache rennen, weil ich einfach will, nee. Im Englisch bin ich am Flan, genau, auch wegen dieser Lila-Sache, das ist auch melodramatisch sein. Ja, man, das ist klassisch, das muss ich sein als Künstler. Und deshalb, ich muss es so machen, fühle ich ja, Spanisch wäre jetzt eigentlich die logische Wahl. Das soll ich mal, das wird mein Harnisch. So, und aber was ich sagen wollte über Nabokov noch. Ja, komm, ich muss mir noch einen Schluck Wasser holen, dann kann ich das sagen. Nämlich, dass Lana Del Rey, wie ich in einer unveröffentlichten Aufnahme erwähnte, ein Unterarm-Tattoo hat oder an irgendeiner anderen Körperstelle, ich lasse auf einer Fanpage im Internet, auf dem die beiden Worte Whitman und Nabokov stehen. Also Whitman, Nabokov, einfach ohne und, soweit ich es gelesen habe. Und das beeindruckte mich, dass diese Poeten, ja, die hat sie sich auftätowiert und wow. Und ja, das ist alles, was ich zu sagen habe. Nee, aber ich will noch mehr sagen, genau, dass ich, genau, an dieser Kunstfigur, die ich da bin jetzt für dieses Lana-Gedicht, da, ja, genau, dann fühle ich natürlich so einen Konkurrenz zu anderen Männern und denke, diesen Nabokov, ne, den hätte sie lieb, ja, auf den hätte sie Bock, selbst wenn er nicht mehr so scharf aussieht mit 70 und so auf diesem Coverbild, das ich da von ihm sah, aber doch, sie gibt sich ihm hin. So denke ich dann und denke, ja, nein, das darf nicht sein. Aber was ist der Sinn, frage ich. Das ist genau meine Frage dann. Was muss ich machen oder was sollte ich machen? Es ist eigentlich am logischsten, gute Kunst zu produzieren, weil weder Lana noch irgendeiner anderen Frau kann ich so viel geben, wie ich mit meiner Kunst geben kann, im privaten Leben. Da kann ich nicht Sex oder irgendwas anderes. Es gibt Glanzmomente, ne, wenn man so zusammen die Hand hält oder einen Ausflug macht, Vacaciones, Ferien, Easy, das beschreibt in seinem Song Hidden Licks, da schön an der Küste entlang fährt. Und so auch Lara ja in ihren Songs und so, aber trotzdem, die Liebe, sage ich, ist nicht so schön wie diese Songs, eben die Musik oder die Texte, die Lyrik und so. Das ist eben nicht das Letzte, sondern das Erste. Und ja, genau, also das ist doch schön, da muss ich einfach da weiterarbeiten, aber für jetzt wird es halt zu heiß im Englischen. Irgendwie, nee, das wurde mir zu heiß. Und ich will erstmal warten. Was bringt Lana jetzt raus im September für ein Album? Lass, ne? Ich will mir das mal anhören und warten und sie dann weiter einschätzen und sagen, so und so muss ich weiter meine Zeilen setzen. Aber eigentlich, dieses Gedicht ist schon ganz weit. Ich bin damit zufrieden. Vielleicht noch nicht fertig, aber es ist schon im Endstadium. Das ist schon, ja. Also gut. Und damit wollte ich einfach nur braggen, angeben, Showboating. Ja, dieses Wort dachte ich vorher auf der Fahrt an dieses Wort Showboating. dachte gerade, welche Sprache soll ich sprechen, in welche mich flüchten? Aber allein dieses Wort zeigt mir, ich muss eigentlich Englisch sprechen. Wo könnte es so ein Wort geben? Aber nein, Showboarding. Und das wollte ich auch machen mit diesem Lana-Werk, einfach mal zeigen, was geht, ja, was geht denn so bei mir auf Englisch, mal was schreiben, ne? Sonst habe ich das nur für Lilia gemacht damals. Aber das war privat irgendwie, hat nur die Liebe getroffen. Aber jetzt war sowas Öffentliches an den Künstlern und so, auch so als Liebesmuse und wie auch immer, ja, verschmolzen, fusioniert, was auch immer. Aber genug davon, ich wollte jetzt einen anderen Text vorlesen. Wie bin ich denn darauf überhaupt gekommen, ne? So private Details, aber ja, ich erzähle aus meinem Schaffen und das ist doch interessanter als dieser Scheiß von Nabokov da. Ja, genau. Ich will das noch sagen, genau, dass ich mich dann reinsteigern muss, natürlich zu sagen, und weil ich finde das so geil, das sind nämlich die besten Texte, die ich schreiben kann, die habe ich ja noch gar nicht geschrieben, ist jetzt ja kein Wunder, ich bin um die 30, ne? Aber ich glaube, die besten Texte können sowas sein, wie diese Eifersucht auszudrücken, die ich selber ja gar nicht fühlen will, aber genau das zu fühlen, was meine Ex-Freundin immer so, ihr so wichtig war zu fühlen, diese Eifersucht und dieses, ah, du darfst nie einen anderen berühren oder auch nur dran denken und so. Das will ich ausdrücken und ausdrücken. Ah, ich kann es gar nicht haben, dran zu denken, Lana, wer ist meine Liebhaberin und ein anderer Mann da und ah, Nabokov, was der schreibt und ach, seine Zeilen sind doch viel heißer als meine, das da, ich kann nie an ihn anreichen und überhaupt, ich kann ja auch gar kein Englisch so gut und er hat ja auf Englisch geschrieben, ne? Und auch kein Russisch, was seine Muttersprache war und was er sagte, beherrscht er trotzdem noch am besten nach all den Jahren, sein Schreiben ist da am besten, aber Russisch, er war dann eben im Ausland, hat er gelebt, weil er die Revolution wohl ablehnt und das muss ich ja sich mir anlasten und ganz klar sagen, nee, ich kann es nicht fassen, dass Lana ihn auftätowiert hat. Whitman ist für mich auch genauso ein Vorbild, sage ich, aber Nabokov, nach dem, was ich gesehen habe, da, vielleicht bin ich da ungefähr in der Oberfläche, ich habe ja nur ein paar Seiten gelesen oder nicht mal das, aber sorry, ich kann jetzt auch nicht viel lesen, ich bin in einem fiebrigen Zustand. Ich werde aber nachher dieses Buch noch reinholen, Lolita, und komm, aber ich sage schon, ja, Sittenwidrigkeit und so, ich habe mir darüber auch noch gar keine so Gedanken gemacht, Moral. Ich will immer viel über Sex schreiben und so, aber so zwischen Erwachsenen war für mich schon immer normal. Oder ja, wenn man 18 und 16 wäre, das wäre auch noch vom Gesetz gedeckt oder auch 18 und 15, aber ja, was nicht, 14 ist da wohl die Grenze. Aber ich denke einfach, ja, wo ist die Grenze da? Das ist schon eine relevante Frage. Und vielleicht ist es ja gut für die Lage, dass Nabokov das zumindest stellt und das in der Weise stellt, dass es halt abstoßend ist, weil er sagt, das ist so ein alter Sack, der ist ekelhaft, den er da gezeichnet hat als Liebhaber der 13-jährigen Lolita. Aber ja, das ist ja eine gute moralische Frage, dass eben von Fall zu Fall drauf ankommt und man sagt, in dem Fall ist vielleicht eine toxische Beziehung, dieses Machtgefälle oder etwas, das dieses individuelle Entwickeltsein dieses Kindes aufhält oder das ist, aber so ist es eben, das ist reine Ausnutzung oder was auch immer, amoralisch. Nee, aber ich meine, dass es auch andere Fälle geben kann, wo man sagen kann, nee, zwischen einem 13-Jährigen und einer älteren Frau oder umgekehrt, das könnte doch auch ganz genau okay sein oder warum nicht. Aber das bleibt hier ungeklärt. Ich will nur sagen, mir ist, genau, aber es ist ja auch wichtig zu sagen, mir ist dieses Ressentiment gegen Nabokov wichtig, und zwar nur, weil er auf Lanas Unterarm ist, und das ist ja alles, was ich sagen will. Mir ist einfach das wichtig, und das ist doch nur gekünstelt, genau, ich kann Nabokov doch als Künstler wertschätzen, und ja, sein Antikommunismus und so kritisch beleuchten, aber das, ich habe ja, wie gesagt, nicht viel gelesen, aber trotzdem ist mal das auf mich wirken lassen und sagen, okay, aber ich sage eben für mich, was im Fokus steht, meine eigene Kunst, und ja, wenn Nabokov da so einen Platz ein, dann habe ich vor allem darauf Bock, halt ihn fertig zu machen auch, ne? Und zu sagen, was für ein Schwein, was? Was? Nein. Also gut, aber gut, damit, ich wollte halt noch diesen einen Text vorlesen, jetzt sagen wir es offen, machen wir Fortschritte hier, komm, machen wir den noch und dann machen wir die Klappe zu. Ja, schwierige Fragen, Parallelität. Ah ja, warte, sorry Leute, ich. Ah, ich sorry, ich scrolle hier, aber nein, ich wusste doch, was ich eigentlich lesen wollt. Ja, sagen wir es offen und ungeschminkt. Die Frauen, die können halt nicht so viel, die hinken hinterher, zumindest im Vergleich mit uns Männern. Da ziehen sie den Kürzeren, egal auf welchem Feld, Kunst, Diplomatie oder Wirtschaftsgeschick. Die können es nicht so gut wie wir, naja, zumindest schaffen, produzieren sie nicht so geschwind. Und mag sein, unbestritten, sie produzieren ja auch was, es kommt auch ein Wert heraus, auch in der Literatur und sonst wo. Überall gibt es begabte Frauen, die auch schon was haben behauen, den Rundstein und Stoff und daraus gewebt ein feines Schloss, ein Kunstwerk voll Zauber und Wert. Und beim Reden und beim Argumentieren, überall müssen sie uns Männer nachstieren und nachahmen, was wir tun, um endlich auch mal so voll Natürlichkeit zu blühen, so zu verzaubern, wie wir Männer durch unsere bestechende Form, unsere Manieren beim Sprechen, die wilde Ungezähmtheit und Exaltation, das Markertum, den männlichen Strom, Strom des Erblühens und Erwirkens, Überschlagens und Übergreifens. Nur eine Frau, ja gut, seien wir präzise, ja, die kann halt weniger, leistet weniger, wenn auch sicherlich mehr als die Hälfte einer Mannesleistung. Aber selbst dieses Wenige, was sie weniger leistet, ist letztlich egal. Wir müssen uns doch nicht verbiegen und auf Teufel komm raus so tun, als seien die Frauen genau gleich fähig und talentiert, gleich gebildet und im Stand der Schaffensmacht. Nein, sagen wir es offen, sie sind es nicht offensichtlich. Es kommt ja immer weniger raus, zumindest im Durchschnitt, im Normalfall, wenn eine Frau sorry, Hand andickt und eine Arbeit übernimmt, als wenn ein Mann das Gleiche versuchte. Aber so höret doch her, ihr Herrinnen der Schöpfung. Wir Männer haben euch lieb und wollen euch auch was von euch sehen, egal ob dies viel oder wenig sei, verglichen mit dem Maße des Mannes. Der sei uns egal, ihr sollt euch nicht messen, nicht die ganze Welt hat sich abzumessen. Also eine Frau, die kann weniger als ein Mann, so viel steht fest. Aber die Differenz ist gar nicht so groß, eine Frau kann auch recht viel, nur halt relativ, zum Mann fällt sie ab. Aber darauf kommt es ja auch gar nicht an. Wir leben doch nicht immer und stetig in dieser Welt der Konkurrenz, die uns der Bourgeois aufzwingt, in der zu leben er uns schmählich zwingt, uns vorgaukelt, dies sei alternativlos. Es geht doch nicht immer nur ums Vergleichen, Bemessen, drüber oder drunter stehen unter der Konkurrenz, siegen und abräumen, gewinnen und triumphieren oder ablosen, verlieren und am Boden zerstört, die Scherben des eigenen Selbstbildes wieder einzusammeln. Nein, das ist doch eine Fiktion, eine mächtige Zwar, der wir aufsitzen, weil wir eben nicht anders können, als uns ans bourgeoise Regime anzupassen, das uns ja schließlich zu essen und zu trinken gibt. Wir würden doch einfach nur gern was sehen von euch Frauen und würden uns ungemein darüber freuen, unbesehen, ungeachtet dessen, wie sich das, was ihr darzustellen und zu machen imstande seid, im Vergleich mit der männlichen Konkurrenz ausnimmt. Die Männer machen eben, was sie können, die Frauen, wie sie es können. Und dieser reaktionären bourgeoisen Gesellschaft ist es geschuldet, dass dieses, was wir Männer machen, für eine gute Weile auch noch deutlich mehr sein, mehr glänzen, scheinen, Eindruck schinden wird, als das von weiblicher Seite produzierte. Denn wir sind schlicht und einfach im Besitz der Produktivkräfte. Von Kindheit an werden wir Jungs eben angehalten, furchtlos und konsequent unseren Weg zu gehen und diese Welt zu erobern. Und diese harte Anforderung an uns, die uns zuletzt zusetzt, anficht und bisweilen zerstört, kräftigt uns am Ende, lässt uns wachsen und gedeihen, weit hinaus über das Maß des Normalmenschen und der Frauen. Aber das ist doch egal, es gibt immer noch was zu schauen, irgendwas, was ihr macht, liebe Frauen, das ist doch nicht uninteressant plötzlich, nur weil es halt Männer gibt, die neben euch noch anderes und womöglich Besseres tun. Nein, sondern es ist immens wichtig, auch von eurer weiblichen Seite etwas zu sehen, zu erfahren, eine Regung wahrzunehmen. Denn ihr seid einfach anders, körperlich und nun ja, der Körper und Geist, da Körper und Geist ja eng miteinander ineinander verwoben sind und nur als Einheit eine ganze Person ergeben, färbt das wohl auch auf euren Geist ab und macht diesen different. Zudem kommt ja noch die Rollenzuschreibung, die reaktionäre Differenzierung und Unterscheidung der Rollen und Arbeiten, zu den Männer und Frauen verschiedenermaßen berufen sein. Diese gesellschaftliche Macht, die von Kindheit an auf uns alle einwirkt, uns bildet und erzieht und geleitet hin zu den Menschen, die wir diesem Regime zufolge werden sollen. Diese Macht verweist euch natürlich auf den zweiten Platz und sorgt so schon allein qua Aufzwingung eines Rollenbilds dafür, dass ihr euch gar nicht traut zu denken, ihr solltet euch auch so hoch hinauf entwickeln und in den Himmel wachsen wie wir Männer. Wir würden gern etwas sehen und uns freuen, egal über was, dass ihr singt, tanzt und lacht oder uns Vorträge haltet, wissenschaftliche Analysen oder poetische Texte vortragt, Theater spielt oder herumrennt, wie die Kinder Sport treibt, alles dürft ihr tun. Liebe Frau, nur tut bitte etwas und zeigt uns, dass ihr euch traut, entgegen den Mustern und beengenden Vorgaben dieser bourgeoisen Welt zu handeln. Dass ihr euch traut, zu ganzen Frauen zu werden, die sich nicht mehr umschauen, umblicken, ob ihnen ein Mann folgt und die wahrnimmt, ob sie gesehen, begehrt und geliebt werden. Aber liebe Frauen, natürlich haben wir euch lieb, sehr sogar. Dafür müsst ihr nichts tun, könnt auch ganz still da sitzen. Aber es ist doch so viel schöner, wenn ihr etwas tut, wenn ihr euch überwindet, anstrengt und traut, euch nicht mehr festbindet, sondern firm in die Welt ausschaut und die Linie überschreitet. Ja, ich tue es, auf geht's, der Weg ist klar und gerade aufgezeichnet und bestimmt durch euren Willen, eure feminine Tatkraft und Macht der Verwandlung aller Elemente. Gut, ich will hier nur noch einen Kommentar anfügen zum Text. Der war jetzt ganz okay, war durchschnittlich, hatte ein paar Reimabschnitte, könnte man noch ausbauen. Aber nein, der bleibt erstmal so stehen für sich. Und mir ist wichtig, meinem Vater zu danken für alles, was er mich gelehrt hat. Und ich glaube einfach, das waren auch negative Dinge und so, aber die Welt ist eben so hart und negativ. Und ich glaube, dass wie ich es in einem anderen poetischen Text ausdrückte oder prosaartigen Text, ich drifte ab. Ich dachte gerade an Nabokov und seine stupiden Vorlesung. Er sagt, ein Auto muss Details einbauen. Details, Details, Details. Und das macht einen Roman aus Blabla. Fuck you, Nabokov. Aber sorry. Also, ausfällig. Ich will ausfällig werden. Ich will das auch zeigen. Ne? Weil wie mit Lila, das Übertreiben auch und sagen, hey, die Liebe ist so groß, die ich für dich habe. Ja, Lila, komm. Lass ab, den Podcast, ich schneide es ab. Und auch für Lana sage ich, ja, auch da ist die Liebe da. Und krass, ja, das ist auch Kunst und was, aber wer weiß was, wie, wo, wie war das mit Lila damals und so. Das ist alles Kunst und real. Real maravilloso, dice ese canoso, ese otro autor de no sé dónde. Real maravilloso, bueno, busquen so in Google. Ja, das reale, wunderbare, also das... Das ist es halt. Aber gut, real, maravillos, übersinnliche, zauberhafte, ja, das real zauberhafte, ja, so. Aber ihr seht schon, Deutsch ist nicht die beste Sprache, um das auszudrücken, was ich mir wünsche. Deshalb, ja, für die nächsten Folgen und alles und der auch, wenn der Podcast offline geht, aber ich mache ja privat weiter, dann, ich muss wirklich auf Spanisch kommen, das ist alles, was ich mir zu sagen habe, ja, das ist es wirklich, genau, real maravillos und gut, und jetzt aber das, bitte, ich wollte es noch komplettieren hier, den Gedanken, aber gut, das, ja, mein Vater, der sagte mir, dass man viel Geld verdienen muss und so ist es halt irgendwie meine Kunst. Ja, alles, was ich gelernt habe, und das hat ja auch viel mit dem Begehren zu tun, mit der Liebe und wie man auf Frauen schaut oder sich vorstellt, die Zukunft und mit ihnen zusammen, wenn man heterosexuell ist, wie ich eben als Cis-Mann und auch mein Vater. Aber dann denke ich so, ja, nicht, dass wir explizit darüber gesprochen hätten, das nicht, aber ich meine, über die Welt generell und wie hart das ist, dass er mir den Spiegel vorhält und sagt, ja, Junge, du musst was liefern, du musst produzieren. Sonst bist du nichts, dann wirst du verlieren. Also auf dem Arbeitsmarkt und so, das hat er mir einfach eingebläut. Und dafür bin ich ihm ja auch dankbar, weil das ist einfach nur, ja, diese toxische Realität, die halt herrscht. Und das war auch irgendwie hart, aber ja, letztlich, wir werden vielleicht diesen Text noch zu lesen bekommen, wo es darum geht, genau, wie ist das mit den Mädchen, wie man auf die schaut. Aber es ging ja auch schon in der vergangenen Folge, die Violet Band Backwards Folge, darum, ja, man muss so produzieren und sich da hineinversetzen. Ich bin ganz unglücklich verliebt und nur so kann ich halt gute Texte wetzen und dann ist es mir lieber, ich muss ja auch nach was zu essen schauen und nach der Miete. Dafür will ich die Buchstaben setzen und die Liebe lieber ersetzen, ne? Dadurch eben, weil sie würde mich verletzen, aber sie würde auch mich zu sehr abwetzen und lasch machen, sage ich ja, als Schriftsteller. Und das ist alles, was ich zu sagen habe. Also letztlich habe ich mein Erfolgsrezept von meinem Vater gelernt und das ist das Wichtigste, selbst wichtiger als was ich von Bolaño gelernt habe, meinem wichtigsten literarischen Vorbild. Obwohl mein Vater kein Schriftsteller ist, aber trotzdem glaube ich, das ist es einfach. Und damit habe ich alles, glaube ich, gesagt und will nur sagen, also vielen Dank und dann einfach ciao, ciao, ich bin am Ende angelangt. Auf Wiederhören.